Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Anekdote. Und ich bin sehr froh und glücklich, dass ich heute einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir hier begrüßen darf. Die Rede ist von Daniel Matschewski. Viele von euch werden ihn noch kennen als langjährigen Redakteur bei der GameStar. Hallo Daniel.
Hallo, grüß dich.
Hallo. Oh Mann, wir haben uns schon lange, lange nicht mehr gehört, oder?
Wohl wahr, aber irgendwie verliert man sich auch nicht aus den Augen, oder? Dafür ist die Branche zu klein.
Das stimmt. Wobei, du bist ja gar nicht mehr in der Branche, oder?
Ja, das stimmt. Ich habe die Seite gewechselt vom objektiven Journalismus zur dunklen Seite der Werbung.
Oh, du arbeitest jetzt für Darth, wie heißt er?
Darth Saturn und Darth Mediamarkt.
Ganz schlimm. Was machst du da, wenn man fragen darf? Ich glaube, den einen oder anderen wird es interessieren. Was macht denn der Matschi jetzt so?
Ich bin immer noch im selben Beruf tätig, also nach wie vor Redakteur, aber diesmal jetzt halt im Bereich, man nennt es Neudeutsch On-Site-Marketing, also Online-Redakteur und mache dort Werbung für Mediamarkt und Saturn, alles, was die online so tun.
Okidok. Und machst du das direkt für Mediamarkt und Saturn? Ist das eine Agentur? Wie läuft das?
Ganz genau. Das ist also die Media Saturn, das ist ja die Muttergesellschaft. Die hat eine hauseigene Agentur. Das ist, soweit ich weiß, sogar die drittgrößte Werbeagentur in Deutschland, die Red Blue. Sitzt hier in München und ist quasi 1:1 ausschließlich für Mediamarkt und Saturn tätig.
Ah, okay. Anekdote jetzt von mir, ganz kleine, ganz kurze am Rande. Der Daniel war, als ich damals bei der GameStar angefangen habe, du warst ja mein Mentor.
Oh ja, für unsere Azubis und Trainees, ja.
Ich war kein, also nee. Ich hatte damals, ich weiß nicht, IDG hatte, glaube ich, so ein Mentorenprogramm. Das heißt, jeder Neueingestellte hat so einen langjährigen, erfahrenen in der Firma so als Mentor zur Seite gestellt bekommen.
Das ist richtig, ja.
Also ich war kein Azubi, ja.
Nein.
Nein, ist gut.
Ist im Frischfleisch zum Beispiel.
Ja, das ist richtig. Und Daniel hat einen ausgezeichneten Job gemacht, ja. Ich wollte dich loben, ja, aber dann hast du hier bis nochmal in den Eisberg reingeschifft. Nein, Quatsch. Daniel, Anekdote. Ich bin sehr gespannt, ich kenne sie auch noch nicht. Du hast gesagt, du hast nicht nur eine Anekdote, ja, eine coole Branchenanekdote, sondern mehrere.
Ja, du hast mich da auch echt vor eine Herausforderung gestellt, weil ich war ja echt Jahre bei der GameStar und habe sogar penibel Buch geführt über alle Reisen und Pressetermine, die ich so hatte und habe sie jetzt tatsächlich vor mir auf dem Bildschirm und die ist richtig lang.
Nein.
Und ich habe auch ein paar Markierungen gesetzt und dachte so, oh Gott, wo fange ich an, wo höre ich auf und was ist spannend und überhaupt. Ich kann zum Beispiel mal die E3 2012 rausziehen, einen 1:1 Termin mit Carmack, ja, dem Schöpfer von id Software und dem Guru hinter Doom und so weiter. Und das war natürlich irgendwie, ich habe Gott sei Dank vermieden, einen Kniefall vor ihm zu machen. Und er hat mir dann tatsächlich in so einem One-on-One-Interview so eine selbst zusammengelötete und geklebte VR-Prototyp-Brille auf den Kopf gesetzt und mich dann Doom 3 spielen lassen. Damals, als VR noch überhaupt kein Thema war, war er mal wieder so ein Virtuose und so ein Vorreiter und hat es einfach mal so selber in seiner Garage mal wieder irgendwie zusammengeklebt, keine Ahnung, so sah es auch aus, um dann im Grunde mich halt mal Doom 3 in VR spielen zu lassen, was ziemlich eindrucksvoll war, auch wenn es alles noch total in den Kinderschuhen gesteckt hat. Danach hatte ich dann eben noch 15 Minuten Zeit, ihn zu interviewen und ich muss dir sagen, ich war so froh, ein Aufnahmegerät mit dabei gehabt zu haben, weil ey, ich kann Englisch, ich kann gut Englisch, aber dieser Typ ist, glaube ich, Raketenwissenschaftler. Was der von sich gegeben hat, das war nicht zu verstehen. Das war so ein Fachgesimpel über Engines und Techniken und Programmieren und so weiter, dass ich irgendwann ein Hirn abgeschalten habe und nur noch ja nicken und lächeln und einfach nur das Aufnahmegerät laufen habe lassen, in der Hoffnung, dass ich danach das Interview irgendwie verschriftlichen kann. Gruselig, aber auch eindrucksvoll.
Okay, warte, 2012 und er hat dir eine VR-Brille mit Doom 3.
Das Spiel war schon deutlich älter, ganz klar, aber wahrscheinlich war das noch das Einfachste für ihn, das einfach mal umzusetzen, weil zu dem Zeitpunkt gab es auch, glaube ich, von id Software noch kein neues Doom, noch kein Wolfenstein und so weiter. Da war das irgendwie halt einfach der aktuellste Stand seiner Engine, seiner Technik. Er wird wohl auch selber schon jahrelang an diesem Ding rumgewerkelt haben. Da war wahrscheinlich einfach Doom 3 schon, da hat er sich mit ausgekannt, vermutlich.
Und was war das für eine 3D-Brille? Also wirklich eine, an der er selber gearbeitet hat, so als proprietäre Technologie?
Ja, also wirklich, das Ding hatte auch Kabel überall dran und Gaffertape und so weiter. Also das sah wirklich aus so einem apokalyptischen Science-Fiction-Film. Total, also echt wirklich, als ob er es in der Garage zusammengeklebt hätte, noch vor 2 Minuten oder so. So sah das aus. Nichts irgendwie industriell hergestelltes, sondern wirklich so ein uniques Ding.
Okay, hattest du Angst, das aufzusetzen?
Ja, es war nämlich vor allen Dingen unfassbar schwer. Also ich weiß nicht, wie viele Spulen da um meinen Kopf hingen und ob er jetzt meine Gehirnwellen ab sofort lesen kann, ich weiß es nicht. Und ihn halt natürlich auch immer im Hintergrund labern zu hören, das war auch immer ein bisschen einschüchternd.
Wie war denn Doom in seiner 3D-Brille?
Ja, also schon damals war Doom 3 jetzt nicht mehr das hübscheste Spiel seiner Art und VR. Ich meine, ich musste immer noch mit dem Controller mich vorwärts bewegen. Ich konnte mich quasi nur umsehen und heute ist VR jetzt auch nicht wirklich weiter, aber war schon cool. Hat durchaus schon damals gezeigt, da müssen noch einige Jahre Entwicklungszeit voranschreiten.
Okay, Doom 3 von John Carmack auf der E3 in VR. Okay, der John Carmack. Hast du irgendwas dazu dann am Ende gemacht? Für die GameStar hast du irgendwie einen Bericht drüber geschrieben? Hast du es irgendwie in die E3-Ausgabe noch reingekriegt? Oder ist es sowas, wo du gesagt hast, alles klar, danke John, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Termin anfangen soll?
Letztlich war es auch so, weil es ist kein neues Spiel vorgestellt worden. Es war nur so ein Gimmick-Termin, aber wir haben eine News draus gemacht mit einem schönen Foto von mir und John.
Super. Und was hast du mit dem Interview am Ende gemacht, wo du gesagt hast, mein Gott, ich verstehe keinen Ton? Einen Praktikanten transkribieren lassen?
Nee, ich hab's mir dann nochmal angehört und hab dann mit Christian Schmidt, dem damals leitenden Redakteur von der Games, hab ich dann besprochen, dass da eigentlich nichts rauszuholen ist. Also weder eine Reportage noch irgendwie was Nerdiges. Also das wäre auch für jeden einfach zu viel gewesen.
Hast du jemals dann noch erfahren, ob aus John Carmacks 3D-Brille was geworden ist?
Leider nein, das wäre echt mal spannend gewesen. Ist er irgendwie zu HTC gegangen, keine Ahnung.
Aber echt noch, also das passt ja aber auch wirklich so ein bisschen zu dem Bild, was ich jetzt von John Carmack auch kenne. So ein bisschen so diese eigentlich technikbesessene Nerd, der dann in eine Öffentlichkeit reingekommen ist und dem hat man damals ja auch bei It viele Fehler attestiert und die wurden dann irgendwann von Bethesda übernommen und so weiter und so fort. Und da gab es ja auch dann einige, die gesagt haben, was John Carmack alles für einen Unsinn gebaut hat, so vielleicht auf wirtschaftlicher Seite. Aber dass der 2012 noch in seinem Keller in seiner Garage an einer 3D-Brille werkelt, das ist so relativ typisch für jemanden, von dem ich glaube oder immer so ein bisschen den Eindruck hatte, das war jemand, der wäre am glücklichsten gewesen, wenn er einfach weiter Technologie in seiner Garage entwickelt hätte.
Absolut, absolut. Das ist auch im Interview vollkommen rübergekommen. Also so ein verrückter Mensch. Ich habe absolute Hochachtung vor ihm. Was in dem Kopf vorgehen muss, ich habe keine Ahnung, aber ich bin begeistert.
Okay, ich bin übrigens begeistert darüber, dass du Protokoll geführt hast über deine Reisen.
Ja, also, irgendwann sind so viele geworden, dass ich dachte, das muss mal aufgeschrieben werden für die Nachricht.
Ja, wie viel hast du denn da?
51 Stück, also in 9 Jahren. Das ist gruselig. Ich war insgesamt 10-mal in London und ich hatte nie Zeit, die Stadt mir so mal richtig anzuschauen. Ich liebe diese Stadt unglaublich, aber du kennst es ja selber. Mehr als das Taxi, den Flughafen, das Hotel und das Entwicklerstudio kriegst du selten zu sehen.
Das ist richtig. Also in der Regel ist es dann ja meistens so, du wirst an einem Tag hingeflogen, wirst mit dem Taxi ins Hotel gebracht, dann gibt es irgendwo noch ein Abendevent, wo du auch wieder hingefahren wirst und dann abends zurück ins Hotel. Am nächsten Tag ist der Entwicklerbesuch und dann fliegt man wieder nach Hause.
Ein London-Trip ist mir echt in Erinnerung geblieben, das war 2008, wo Activision zu Call of Duty 5 und Quantum of Solace gerufen hat und da ist die komplette europäische Presse angekarrt worden. Der Termin war schon morgens, die haben mit dem James-Bond-Spiel angefangen, haben dann natürlich thematisch passend Wodka-Martinis hingestellt, 9:30 morgens. Die komplette Journalistenschar hat sich auf diese harten Cocktails gestürzt und ich bin der einzige von den 12, 15 Leuten gewesen, der sich gedacht hat, ernsthaft? Also ich mag den Drink auch, aber nicht morgens um 9:30 und nicht, wenn ich dann jetzt noch irgendwie so einen professionellen Termin vor mir habe.
Ja, warte mal, irgendwo in Großbritannien gibt es einen englischsprachigen Spiele-Podcast, der jetzt auch so eine Anekdotenreihe hat und dort sitzt ein ehemaliger englischer Spieleredakteur und sagt, ich weiß noch damals auf diesem Event, wo der Deutsche morgens um 9:30 keinen Wodka trinken wollte.
Letztlich wäre der Drink wirklich nötig gewesen, weil Quantum of Solace war ein nicht gerade sehr erinnerungswürdiges Spiel, aber ich habe mich da so ein kleines bisschen für unsere Branche geschämt. Wie kann man morgens um 9:30 sich Wodka-Martinis reinpfeifen, im Ernst? Da bin ich dann vielleicht ein kleines bisschen spießig und ja, dann habe ich vielleicht Quantum of Solace so gesehen, wie man es nicht hätte sehen sollen, aber nun ja, lustig war's.
Das ist aber wirklich, was ist dir das auch im Laufe der Jahre aufgefallen, wie viel, also insbesondere in der Zeit, du hast jetzt gesagt 2008, in der Zwischenzeit hat sich das ein bisschen gewandelt, aber früher wurde auf diesen Events gesoffen. Und man hatte teilweise, deswegen habe ich gerade auch so die britischen Journalistenkollegen da so ein bisschen ins Gebet genommen. Gerade bei den Engländern war es wirklich so ein, also wenn Alkohol auf dem Tisch stand, stand der nicht lange.
Das Gruselige war da, ich habe, wenn ich jetzt meine Liste so durchgehe, 2005 war das, bin ich nach Warschau geflogen zu den Witcher-Jungs von CD Projekt Red. Damals noch für das erste Witcher. als das Studio noch ziemlich klein war und dieses kleines Rollenspiel da entwickelt haben, das ja beim Start so ein bisschen fehlerhaft war und so weiter. Und wir wissen jetzt, wo sie alle sind. Nichtsdestotrotz, damals gab es dann im Grunde tatsächlich, war noch ein bisschen Zeit, abends Warschau unsicher zu machen. Und meines Nachnamens haben sie auch versucht, mich auf Polnisch zuzuquatschen, wo ich dann sagte, tut mir leid, ich kann das leider nicht. Der Name ist schon so alt, ich bin aber Deutscher. Jedenfalls sind wir dann abends in so ein mittelalterliches polnisches Restaurant, wo die Tische aus so zusammengesägten, riesengroßen Baumstämmen bestanden und dann haben die da ein, in Süddeutschland, wie würden wir sagen, Brotzeit aufgetischt und halt dann eben Wodka, die trinken das wie Wasser. Das ist unfassbar, das ist kein Klischee, wirklich nicht. Polen und Wodka, wie die Russen auch, da kommst du nicht mit, gruselig.
Ich überlege gerade, aber ich glaube nicht, dass ich jemals bei einem osteuropäischen Event gewesen bin.
Sei froh.
Bin ich auch so ein bisschen, also wenn ich diese Geschichten höre, weil ich trinke gerne ein Bier, ich meine, ich habe einen Auf ein Bier-Podcast zusammen mit dem André, aber bin kein Schnapstrinker und auch kein Wodka-Fan, aber ich habe vielfach sowohl bei CD Projekt, bei den World of Tanks-Leuten, also bei Wargaming und Co., also bei vielen dieser osteuropäischen Entwickler und Publisher, habe ich vielfach Wodka-Stories gehört. Eigentlich kann jeder eine Wodka-Story erzählen, nur ich nicht.
Ja, ich leider auch.
Ja, und es gab wirklich den ganzen Abend Wodka. Das war das Getränk der Wahl zum Brotzeit.
Weißt du, also ich kann schon gut trinken, aber irgendwann siegt halt die Vernunft, zumindest bei mir. Und der sagt dann, tut mir leid, also so höflich es ist, bitte jetzt keiner mehr. Ich muss doch irgendwie ins Bett fallen und morgen wieder zurück nach Deutschland kommen.
Okay. Okay, das erste Witcher-Spiel. Hast du danach eine Preview geschrieben?
Ja, das war damals eine Preview, glaube ich, genau, eine relativ große. Sowieso das Glück in dieser neunjährigen Laufbahn für größere, zum Teil sogar Titelstories irgendwo hinzureisen. Das war bei The Witcher der Fall. Zum Beispiel, das war das Beeindruckendste. Das werde ich noch meinen Enkeln erzählen wahrscheinlich. Da bin ich nach Shanghai zu Ubisoft wegen Splinter Cell Double Agent. Jetzt im Nachgang auch nicht wirklich das erinnerungswürdigste Spiel. Aber das war mein erster Trip nach Fernost. Und mich das fasziniert mich sowieso. Da wollte ich schon immer mal hin. Und Shanghai ist einfach nur eine überwältigende Stadt. Das Problem war nur, dass ich da in der Heftschlussphase hingeflogen bin für die Titelstory. Ich hatte also nur noch 2 oder 3 Tage bis zur Drucklegung der nächsten Ausgabe. Und während dann alle anderen Journalistenkollegen nach diesem hochoffiziellen Termin für Splinter Cell dann die Stadt unsicher gemacht haben, mit den Entwicklern essen gegangen sind, durfte ich mich im Hotelzimmer einschließen und innerhalb von ungefähr 4 Stunden Titelstory runterhacken. Das war echt ziemlich herausfordernd, weil irgendwann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weißt nicht mehr, ist da jetzt wirklich ein hüftiger roter Faden drin, ist das unterhaltsam und informativ gleichermaßen. Ich habe dann irgendwann, als es nicht mehr ging und der Text fertig war, habe ich ihn zum Chris nach Deutschland geschickt, bin ins Bett gefallen und habe nur gehofft, dass es klappt. Dass er nicht den roten Stift ansetzt und sagt, nee, können wir nicht machen. Aber es ist so in den Druck gekommen, hat alles wunderbar funktioniert. Bin in Deutschland angekommen, bin ins Koma gefallen, habe einen ganz, ganz geilen Trip gehabt.
Das erinnert mich an die Zeiten, als es noch diese rigide Trennung gab, wirst du ja auch noch kennen, zwischen den Printjournalisten und den Online-Journalisten.
Oh ja, oh ja.
Und wo dann die Printjournalisten, abends ist man dann halt irgendwie mit den Entwicklern auf Achse gegangen, hat, wie du gesagt hast, irgendwo eine Stadt unsicher gemacht und ach komm, noch mal in irgendeinen Nachtclub können wir auch noch gehen, weil ich muss meinen Artikel als Printjournalist ja erst in 1,5 Wochen fertig haben, wenn ich Glück habe und nicht so Pech habe wie du, dass es direkt vor Abgabe ist. Und die Online-Kollegen saßen abends da und haben dann in ihre Tasten gehämmert, noch und nöcher. Und dann hat man so gedacht, ach, die armen Kerle, weißt du, im tagesaktuellen Business, nicht so wie wir, tolle Printleute. Ja, und die haben gewonnen.
Oh ja. Das habe ich mal ganz böse zu spüren bekommen beim Worldwide Invitational von Blizzard. Aha. Das war 2008, als die ganze Welt spekuliert hat, was 2008 von Blizzard gestellt wird. Und alle haben gehofft, insgeheim gehofft, dass es ein Diablo 3 wird. Ich hatte da mit dem Michael Graf ausgemacht, dass ich mir dann quasi diese offizielle Verkündung anschaue, in dieser Riesenhalle sitze mit meinem Laptop und einen Live-Blog mache, quasi Minute für Minute eine Zeile raushaue, damit die User auf der GameStar.de in Echtzeit Minute für Minute sehen können oder lesen können, was gerade in dieser Minute passiert. Das war im Grunde so das Extrembeispiel für Online-Journalismus. und das war auch ziemlich cool, weil es war ja dann natürlich auch Diablo 3, wie wir alle wissen. Und die Halle, die war voll mit 2000 Leuten und dann der Mohane auf der Bühne und hat dann gesagt, okay, jetzt kommt also die große Ankündigung. Das Licht ist ausgegangen und es war stockfinster und dann hast du nur eine einzelne Gitarre gehört, die berühmte Tristra-Melodie gezupft hat. Das Licht ist rot geworden und die Halle ist explodiert. Und ich konnte nicht mehr schreiben. Ich war völlig geflasht. Ich war einfach nur, weil ich insgeheim selber auch gehofft hatte, dass Diablo 3 angekündigt wird. Und in diesem Moment, ich war wie im Koma. Nur dieses Event vor auf der Bühne gesehen und musste eigentlich schreiben, Leute, es ist Diablo 3, freut euch mit mir, aber ich konnte nicht.
Das heißt, du warst beim Reveal von Diablo 3 anwesend?
Ja, auch so eine Geschichte, die ich meinen Enkel noch erzähle.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, heute gucke ich natürlich auch so drauf, so Diablo 3, ja, gab es schon. Ich war jetzt nicht ganz so begeistert vom fertigen Produkt wie vielleicht von den Vorgängern, ist jetzt nicht eins meiner Lieblingsspiele und so weiter. Aber damals so in dieser Erwartung, wann kündigen sie es an? Weil vorher, ich meine, wenn ich mich recht entsinne, das war doch auch vorher so, dass es 2 oder 3 Jahre lang hieß, kündigen sie jetzt endlich Diablo 3 an. Oh nein, scheiße, schon wieder nicht.
Ja, das ist doch dasselbe. Also diese Marke, das ist doch genau dasselbe, wie wir seit, fühlt wie vielen Jahren, 100 Jahren auf Half-Life 3 warten. Und da ist doch die Erwartungshaltung, war sie damals ähnlich, weil das einfach eine von Blizzards größten Marken war zu dem Zeitpunkt und deswegen halt auch die Spekulationen so hochkochten.
Wobei die ja wirklich dran gearbeitet haben bei Valve. Ich glaube nicht, dass da noch irgendjemand ernsthaft an Half-Life 3 arbeitet. Oder an Episode 3, was das betrifft.
Komm, das geben wir auf. Ja, nee. Also wenn, dann müssen sie den kompletten Restart machen und den dritten Teil bringen. Bitte, wird's kaufen.
Ja, André und ich, wir spekulieren ja schon echt lange darüber, dass irgendwann Steam tatsächlich sagt, oder Valve tatsächlich sagt, wir machen jetzt die Steam Machines aber in richtig, also als richtig ernsthafte Konsole mit Half-Life 3, damit wir den System Seller haben, wie wir damals hatten mit Half-Life 2 für unser Steam. Damit die Leute sich an diese Konto- und Online-Bindung gewöhnen. Aber ich glaube, da ist der Wunsch Vater des Gedankens. Also bei André, ich war nie so ein großer Half-Life-Fan. ich glaube, da können wir uns verabschieden von. Was war denn, wenn du jetzt auf deine Liste guckst, was war denn der schlimmste Event?
Oh, das ist schnell beantwortet.
Ja?
War für eine Titelstory wieder mal, da bin ich nach London, wieder mal zu Bethesda und sollte mir Skyrim anschauen. Ja, das Rollenspiel, das seit 10 Jahren für alle Plattformen inklusive Taschenrechner veröffentlicht wird. Und damals war es im Grunde so der jetzt nicht Reveal, aber der erste Anspieltermin. Ich hatte, vorab wurde uns zugesichert, ich darf das Spiel 2 Stunden lang spielen und ich darf mit diversen Entwicklern Interviews führen. Total geil. Also was willst du mehr? Ich durfte sogar selber Screenshots machen. Also das ist schon hoch privilegiert gewesen, weil sonst kriegst du 5 Screenshots, die vom Hersteller gemacht sind, Interface und so weiter. Also wirklich etwas, womit du 12 Seiten Titelstory machen kannst. Direkt vor Ort wurde dann alles akut runtergestampft. Aus meinen 2 Stunden wurde 1 Stunde. Ich durfte zwar trotzdem immer noch Screenshots machen, immerhin. Und die Interviews wurden, sagen wir jetzt mal, nicht gestrichen, aber geändert. Ich durfte nicht mit den Entwicklern von Bethesda quatschen, sondern mit dem PR-Chef. Und ein Interview zu führen mit dem PR-Chef, mir fällt jetzt sein Name gerade wieder nicht ein.
Pete, genau.
Yeah. Mit so jemandem ein Gespräch zu führen über ein Spiel, das noch erscheint, ist natürlich eine Aneinanderreihung von Superlativen. Also du wirst nach Skyrim kein anderes Spiel mehr brauchen. Und einfach meine Fragen nicht so beantwortet, wie man es möchte, als Journalist, der einen objektiven Bericht schreiben will. Das war grausam. Das war ein Interview, das war furchtbar. Das war das schlimmste Interview, das ich je geführt habe.
Oh, das kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil ich glaube, ich auch schon meinen Podcast erzählt habe. Das schlimmste Interview, das ich je hatte, war mit Pete Hines zu Morrowind.
Siehst, dann haben wir jetzt schon 2-mal Pete Hines, ne?
Es ist vielleicht privat ein total netter Typ und ich habe ein Interview mit ihm gehabt und alles gut, aber
Ist ja auch verdammt nochmal sein Job, das so zu machen. Das ist ja auch ihm nicht anzukreiden, nur ist halt er dann für das, was wir hier vorhatten, einfach der falsche Ansprechpartner gewesen.
Wobei, mich hat er so richtig, heutzutage würde man sagen, der hat versucht, mich zu gaslighten. Also das war, ich war ein großer Fan der frühen Elder Scrolls Spiele, insbesondere Daggerfall. Und dann, damals war ich noch bei der PC Games, zu Bethesda geflogen, mir Morrowind angeguckt, ein Spiel, auf das ich mich als Daggerfall-Fan riesig gefreut hatte. Das sah geil aus, konnte es auch selber spielen. Und dann ein Interview auch mit Pete Hines, konnte damals auch noch mit Todd Howard reden. Und die Fragen, die du Pete Hines gestellt hast, also was mich so als Daggerfall-Fan so interessiert hatte, wie ein, gibt's immer noch Zufallsloot, das levelabhängig ist? Und dann habe ich so als Antwort gekriegt, unser Loot war noch nie zufällig und levelabhängig.
Oh.
Und ich so, ich hab 100 Stunden in Daggerfall, natürlich war das levelabhängig und zufällig. Nein, war es nicht.
Da kannst du die Frage aus dem Portfolio streichen.
Ja, nee, das war halt so ein, weißt du, wo ich mir halt so vorgekommen bin, so ein, ja, okay, ihr wusstet wahrscheinlich, es war keine so gute Idee, das so offensichtlich zufällig zu designen, ihr macht's jetzt besser, aber dann halt echt mal versucht, so ein, nee, haben wir noch nie gemacht, wir nicht, Da war der Pete. Und was hast du dann mit deiner 12-seitigen Titelstory gemacht?
Das Beste. Das Beste, was man draus machen konnte. Also wie gesagt, es, eine Stunde Spielzeit, gut, es ist jetzt in einem Skyrim, wissen wir alle, wo man 200 Spielstunden locker drin versenken kann, natürlich auch, aber trotzdem ist es ein Selbsterlebnisbericht und so habe ich es dann auch aufgezogen, quasi fast schon aus der Ich-Perspektive, so ein Erlebnisaufsatz, wie man früher in der Grundschule geschrieben hat, so habe ich es dann aufgezogen, mit selbstgemachten schönen Bildern und das Interview haben wir dann unter den Tisch fallen lassen, weil ich da wirklich keine neuen Informationen rausbekommen habe, sondern habe wirklich aus eigener Tasche erzählt. Und so ging das dann auch ganz gut.
Mhm. Ach, das war aber auch noch so diese schöne Zeit, wo man dann so gesagt hat, so als Printjournalist, ey, wir haben jetzt halt 12 Seiten eingeplant. Was sollen wir denn machen? Was anderes haben wir nicht. Wir können ja nicht hier Platz für Ihre Notizen machen.
Wohl wahr.
Ach, diese Tage, wo man so und so viele Seiten füllen musste, weil sie müssen gefüllt werden. Und dann hast du irgendwie sowas gesagt wie ein, ja, aber ich habe bestenfalls Material für 5 Seiten. Ja, 12. Mach mehr Extrakästen.
Stimmt, ja, toll. Woraus?
Ja, genau. Ach, herrlich. Was durftest du denn spielen?
Den Auftakt. Also so das Tutorial und wie, bis man so zur ersten Stadt kommt. Wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit Fall? Wasserfall? Irgendwas mit Wasserfall?
Whiterun, oder?
Genau. Und dann so ja. Die ersten ein, zwei Quests drumherum, wo man so ein Turm, der mit von Räubern belagert worden ist, befreit. Und so. Also das ist schon eigentlich ganz gutes Gefühl für die... Das Spiel hat man da schon bekommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da hast du es ja noch ganz gut erwischt. Also vielfach gehen ja auch Entwickler gerne hin und sagen, du darfst jetzt irgendwie eine Mission aus der Mitte des Spiels spielen, vollkommen ohne Kontext, ohne dass du weißt, was du da sollst, was du da machst, ohne dass du jemals gelernt hast, wie das Spiel funktioniert. Viel Spaß dabei.
Mhm. Also das hilft nicht gerade, das Spiel irgendwie positiv rüberzubringen, wenn es das verdient hat. Soll man dazu sagen, klar. Aber das ist mir oftmals, habe ich das Gefühl gehabt, das ist kein Zusammenarbeiten, sondern eher so ein, ich weiß es nicht, da sind sie zum Teil, wollen sie halt Spielelemente nicht zeigen, weil sie noch nicht final sind. Das ist ja auch verständlich, weil dann viele Leute dann im Grunde das falsch auffassen, das falsch berichten und du dann einen schlechten Ruf von deinem Spiel hast, ohne dass du was dafür kannst. Verstehe ich alles, aber manchmal ist es dann doch zu viele Steine in den Weg gelegt, wo ich mir denke, ich will doch mit euch zusammen, ich finde das Spiel cool, das hat es verdient, also bitte gebt mir die Chance, auch entsprechend zu verkaufen. Es geht mir nicht darum, dass ich hier Hure für die PR bin. Wenn ich das Gefühl habe, das Spiel hat es verdient, dann gebt mir die Chance, es auch entsprechend zu würdigen.
Ja, unbedingt und vor allen Dingen, ich habe früher dann auch immer gedacht, gebt mir doch die Chance, das hattest du jetzt offensichtlich bei Skyrim, lass mich doch selber Bilder machen, weil, Entschuldigung, ja, nichts gegen euch, liebe PR-Leute, aber eure Bilder sind alle scheiße. Ich kann bessere machen als ihr. Aber war es dann auch so, das haben sie ja auch gerne gemacht, du durftest selber Bilder machen, aber dann wollten sie am Ende noch freigeben. Und dann hast du irgendwie 50 Bilder hingeschickt, die du gemacht hast. Und sie haben 10 davon freigegeben und es waren garantiert die 10 schlechtesten.
Das kam bisweilen auch schon vor, ja. Und dann rollt man seine Stirn über die Tastatur und denkt sich nur so, okay, wie mache ich daraus jetzt einen coolen Artikel? Das ist so wirklich... Immer wieder der Gedanke so, shit in, shit out. Ja, ich habe nur dieses Material und muss daraus jetzt möglichst Beste machen. Ich meine, das war einfach das täglich Brot, aber irgendwie war es auch immer spannend und lustig.
Was war denn die Abschlussfrage, was war denn die obskurste Reise, die du jetzt vor dir auf deinem Bildschirm siehst? An den Ort, wo du jetzt sagen würdest, da komme ich nie wieder in meinem Leben hin.
Ich glaube, das war bei den Jungs von Age of Conan. Und zwar in Oslo war das. Die haben im Grunde damals für Age of Conan haben sie so das klassische Programm aufgezogen, wie man es von den ganz frühen Zeiten der Pressereisen kennt. Wir sind da vom Flughafen abgeholt worden und zum Entwicklerstudio gefahren. Funcom, jetzt ist mir eingefallen. Zu Funcom gefahren worden und wir sind dann da aus den Autos ausgestiegen und dann kamen da zwei rittene, voll bewaffnete mittelalterliche Ritter auf uns zu und haben uns in das Studio geführt. Und hatten sie im Studio dann auch so einen riesengroßen Thron, wo sich jeder hat fotografieren lassen können. Und ich habe immer gedacht, hoffentlich verliere ich jetzt nicht gleich meinen Kopf, weil die Typen, die waren allgegenwärtig, haben halt Show gemacht. Und es ist manchmal so ein bisschen unfreiwillig komisch gewesen. Ich denke mir so, es geht hier doch um das Spiel. Ich verstehe schon, dass sie da so ein bisschen Bamborium machen wollen. Aber ehrlich gesagt sind wir Spielejournalisten noch professionell genug da im Grunde auch eine Linie zu ziehen und zu sagen, geht's jetzt hier um das Produkt und nicht darum, wie cool das in Szene gesetzt ist drumherum. Ich komme nochmal auf die Cocktails zu sprechen hier bei Quantum of Solace.
Wobei ich tatsächlich immer so ein bisschen den Eindruck hatte, jetzt komme ich wieder auf die Engländer zu sprechen, das war wirklich Vielleicht ist es auch in meinem Kopf zu sehr kategorisiert, aber das war tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich hatte teilweise, insbesondere eben bei den englischen Kollegen, echt vielfach den Eindruck, die sind nur zum Saufen da.
Hatte ich auch den Eindruck immer mal wieder.
Vielleicht habe ich auch immer nur die Falschen getroffen, aber ich fand immer, es wäre jetzt gemein oder wäre jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, die Deutschen waren da immer die professionellsten, weil so gewaltig professionell waren wir dann auch wieder nicht. Aber es war auch nicht schwierig, die professionellsten zu sein. Gut, dann hast du noch eine kurze, die noch raus darf, muss.
Eine kurze, ja. Zum Beispiel ist 2008 die Sims 3. Ich war zu dem Zeitpunkt ein riesiger Sims-Fan und deswegen hat es geheißen, Daniel fährt nach San Francisco zu Electronic Arts und schaut sich dort die Sims 3 an. Auch wieder Titelstory, auch wieder riesengroß, Preview-mäßig. Und ich war ein bisschen überwältigt, dass Electronic Arts in San Francisco, ich weiß gar nicht, ob das deren Hauptquartier ist, einen riesigen Campus hochgezogen hat neben der Stadt. So ein eigenes Universum mit Sporthalle, Fitnesscenter, mit Spielhalle und einem eigenen Merchandise-Store. Also für ihre mehrere tausend Mitarbeiter, die sie dort wahrscheinlich haben, weil dort Maxis auch saß, als es die noch gegeben hat. Und das war echt so, wo ich mir dachte, okay, also da wird deutlich, dass Electronic Arts zu den weltgrößten Spieleherstellern gehört. Hier eigen sie es jedem aber mal so richtig mit der goldenen Visitenkarte. Irre.
Die sitzen doch in Redwood City, oder?
Genau.
Das ist irgendwie eine Stadt, ich glaube, keine Ahnung, südlich, ein Stück südlich von San Francisco. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich war da nämlich auch mal.
Voll.
Das ist übrigens wunderschön, also auch landschaftlich und so diese, da gibt es so viele kleine Inselchen und so kleine Häuser da an der Küste. Das ist doch da in dieser Bucht bei San Francisco, Oakland, oder?
Ja, das Lustige war, weil wir hatten dort halt im Grunde auch wieder so eine halbe Stunde zum selber spielen und dann Interviews und so weiter. Und dann waren wir tatsächlich, weil der Rückflug noch lange vorne weg lag und dann hatten wir dann im Grunde noch 2-3 Stunden Zeit, uns auf dem Campus rumzutreiben und den auch wirklich gebraucht, um alles zu sehen. Also die haben da wirklich alles aufgefahren, um ihre Mitarbeiter möglichst glücklich zu machen und vor Ort zu halten, vermutlich. Wie es im Silicon Valley auch Standard ist.
Ja, damit sie nicht zu Ubisoft gehen, über die Grenze da oben.
Genau.
Aber ich finde es auch übrigens schön, wie viele Cover-Stories du jetzt schon erwähnst, weil ich hab auch so ähnlich getickt wie du. Ich habe auch immer gedacht, jetzt fliegst du halt nach San Francisco oder fliegst du nach da oder fliegst du nach dort oder Shanghai hätte ich auch sofort gemacht. Ja, auch mit dem Wissen, okay, ich muss danach die Cover-Story, im Hotel, das geht schon irgendwie. Und jedes Mal, was bei dir auch so jedes Mal wieder aufs Neue, wenn du am Ende die Cover-Story irgendwie 12 Seiten irgendwas schreiben musstest, so ein, warum war ich, habe ich Idiot ja gesagt?
Stimmt schon, stimmt wirklich, weil es halt einfach alles zusammenkommt, Termindruck, Materialmangel, Kreativitätsloch, keine Ahnung, du sitzt eine halbe Stunde vor einem blinkenden Cursor und weißt nicht, was du tun sollst, aber ganz ehrlich, ich will diese Erfahrungen nicht missen, wie ich schon gesagt habe, es sind Geschichten, die ich echt noch meinen Enkeln erzählen könnte und das, was den Beruf auch irgendwo ausgezeichnet hat und ausgemacht hat. Es war stressig, aber verdammt nochmal, es war ein Abenteuer, jedes Mal.
Mit diesen Worten, das sind schöne Schlussworte. Daniel, vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, A, dich hier im Podcast zu haben und B, überhaupt mal wieder mit dir zu quatschen. Ist viel zu lange her gewesen.
Das ist wahr. Gleichfalls, es war echt ein Riesenspaß. Vielen Dank.
Wunderbar. Vielen Dank nochmal und vielen Dank auch an euch und an Sie dort draußen, dass ihr Unterstützer und Bäcker dieses Podcasts seid. Wir hören uns wieder schon morgen mit einer weiteren Podcast-Episode und im nächsten Monat auch hoffentlich mit einer weiteren Anekdote. Ich meine, Daniel hat auch noch ein Füllhorn, glaube ich, angesichts dessen, dass du alles protokolliert hast. Vielleicht auch mal wieder mit Teil 2 deiner Reiseanekdoten. Mein Gott, hast du was auf Reisen erlebt?
Gerne, ruf nur an.
Ja, ich sag Bescheid. Wer den Daniel auch noch weiter ein bisschen hören und vor allen Dingen ihm zugucken möchte, er ist vielleicht beruflich nicht mehr in der Computer- und Videospielpresse, aber privat zumindest noch. Auf YouTube und Twitch hat er mir gesagt, unter Jokerface ist der Kanalname, richtig?
Das ist richtig, genau.
Genau, du hast so ein bisschen mit dem Joker aus Batman.
Ja, das ist Toni Schweiger zu verdanken. Das ist vielleicht dann tatsächlich mal ein neuer Podcast wert, um diese Geschichte zu erzählen. Ich habe mich fremdeingeladen.
Oh, du hast schon die nächste Anekdotenfolge angeteased. Das ist super. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.